10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Und wir begrüßen heute in dieser Folge zum zweiten Mal Maya Solriff vom New Israel Fund Deutschland aus besonderem Grund oder einem besonderen Anlass. Sie sind erst vor kurzem aus Israel zurückgekehrt von einem Besuch vor Ort. Ich fange mal ganz allgemein an. Was für ein Land haben Sie vorgefunden, als Sie jetzt da waren?
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, hier ein paar Eindrücke teilen zu dürfen. Ich war vor Ort, um mich mit KollegInnen und Partnerorganisationen zu treffen, zum ersten Mal seit dem 7. Oktober des letzten Jahres. Und insgesamt kann man die Lage als sehr bedrückend bezeichnen. Sobald man aus dem Flugzeug steigt, sieht man am Flughafen die Porträts von den israelischen Geiseln, die seit nunmehr 287 Tagen in Gaza festgehalten werden. Ich war auch auf einer Demonstration von Angehörigen der Geiseln, die die Regierung voller Verzweiflung auffordern, ein Abkommen zur Freilassung ihrer Angehörigen abzuschließen und damit bisher auf taube Ohren stoßen. Das ist wirklich eine herzzerreißende Lage. Insgesamt, der Krieg dauert nun schon 9 Monate an und ein Ende ist nicht in Sicht. Das gilt auch für die ca. 100.000 Binnenevakuierten innerhalb Israels, die am 7. Oktober oder kurz danach ihre Häuser verlassen mussten und für die überhaupt nicht klar ist, wann sie zurück in ihre Häuser können, ob sie jemals dahin zurück können. 100.000 Evakuierte auf 8,5 Millionen Menschen in Israel, das ist natürlich eine signifikante Zahl. Und viele beklagen auch von den Evakuierten, dass sie von der Regierung nicht die notwendige Unterstützung erhalten. Viele wohnen immer noch in Hotels und unklar ist, wie das sein wird, wenn im September das neue Schuljahr der Kinder losgeht. Das gilt insbesondere auch für Städte im Süden des Landes, wie beispielsweise Ofakim, eine Stadt mit rund 37.000 Einwohnern, die etwa 25 Kilometer vom Gazastreifen entfernt liegt und die trotz des Angriffs am 7. Oktober auf die Stadt, bei der 50 Einwohner getötet wurden, keine nennenswerten Mittel für die Rehabilitation erhalten, wo EinwohnerInnen darum kämpfen, dass sie Hilfe erhalten, um Lebensmittel oder andere Unterstützung von der Regierung zu erhalten, weil sie sich außerhalb dieses 7-Kilometer-Kreises befinden, was die Regierung definiert hat. 7 Kilometer um Gaza herum ist quasi die Zone, wo man solche Unterstützung in Anspruch nehmen kann. Und hier sehen wir, dass die Zivilgesellschaft nach wie vor eine tragende Rolle spielt, um diese Menschen zu unterstützen, sei es auf der Ebene von Traumahilfe, von dem Wiederaufbau der Gemeinden oder eben auf der Ebene, dass sie ihre bürgerlichen Rechte wahrnehmen können und Dienstleistungen oder Unterstützung von der Regierung einfordern können. Man sieht auch immer noch, das muss ich dazu sagen, den von der Netanyahu-Regierung ausgerufenen Spruch, wir werden gewinnen, auf Häuserwänden, auf Bussen, auf Kassenbons, in Supermärkten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr Menschen sich fragen, was heißt es eigentlich? Wer soll gewinnen? Wie soll das aussehen? Wer gegen wen? Und dass trotz der Tatsache, dass zum Beispiel in Tel Aviv die Cafés wieder geöffnet sind, die Menschen an den Strand gehen, das Land sehr weit von einer Normalität entfernt ist.
Sie haben die organisierte Aktivität der Angehörigen der Geiseln angesprochen. Sehen Sie da auch eine Veränderung, nachdem ja viele am Anfang doch sehr deutlich auch die militärischen Aktionen unterstützt haben, werden ja jetzt die Stimmen lauter, die eben, wie Sie es gerade gesagt haben, nach einem Deal zur Geiselbefreiung rufen. Hat sich da was entwickelt?
Auf jeden Fall. Diesen Eindruck würde ich auf jeden Fall teilen. Auf der Demonstration, auf der ich war an diesem Abend, das ist immer am Samstagabend in Tel Aviv, da waren es gerade 260 Tage seit dem 7. Oktober. Und dort hat die Mehrheit der Menschen, die an diesem Abend gesprochen haben, Angehörige von den Geiseln, beispielsweise die Eltern der 20-jährigen Naama Levi, die an diesem Tag 20 geworden ist, deutlich gesagt, die Geiseln können nicht allein mit militärischen Mitteln befreit werden. Und sie haben auch gesagt, wenn diese Regierung es nicht schafft, die Geiseln freizubekommen, dann sollten sie Platz machen für jemanden, der es schafft für eine andere Regierung. Das ist eine deutliche Entwicklung. Zu Beginn, also das heißt direkt nach dem 7. Oktober, waren die Angehörigen der Geiseln in der Mehrzahl sehr vorsichtig mit der Kritik an der aktuellen Regierung. Man wollte sozusagen unpolitisch sein und man wollte nicht sich zum Opponenten dieser Regierung machen. Inzwischen ist mein Eindruck, dass sich das gedreht hat. Das habe ich gemerkt an den Reaktionen im Publikum, wo die überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden diese Forderung der Eltern beispielsweise unterstützt hat. Und man muss auch dazu sagen, es gibt am Samstagabend in Tel Aviv immer mindestens zwei Demonstrationen. Es gibt eine für auf dem sogenannten Geiselplatz vor dem Tel Aviver Museum für moderne Kunst, der immer als unpolitischer galt aus den genannten Gründen. Und dann gibt es ja immer noch den Kaplan-Protest gegen die Regierung und gegen den antidemokratischen Staatsumbau und Justizumbau der Regierung. Und in den letzten Wochen ist zu beobachten, dass immer größere Gruppen von der Geiseldemonstration, von der Demonstration für die Freilassung der Geiseln, sich auch dem Kaplan-Protest anschließen und sich immer deutlicher gegen die Politik dieser Regierung wenden. Also das ist eine Entwicklung und das kann man natürlich auch nachvollziehen, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut. Ne? Also die Mehrheit der Geiseln, die freigekommen sind, sind durch ein Abkommen freigekommen. Und 9 Monate nach Beginn dieses Krieges verstehen doch oder sagen doch mehr und mehr Menschen, dass militärischer Druck allein, militärische Mittel allein keine Lösung bringen werden.
Ist das eine hörbare Stimme oder ist das eine Stimme mehr so von symbolischer Tragkraft? Wie wird diese Stimme der Angehörigen der Geiseln vielleicht auch im Zusammenspiel mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft wahrgenommen? Also ist das tatsächlich etwas, was die israelische Regierung auch in Bedrängnis bringt?
Zunehmend ja. Inzwischen sagt die Mehrheit der Israelis, dass die Befreiung der Geiseln das wichtigste Kriegsziel sein sollte. Das war nicht immer so. Die Zerstörung der Hamas, was auch immer das heißen soll, hat lange den ersten Platz belegt in diesen Umfragen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und mein Eindruck ist, dass diese Regierung auch weiß, wie gefährlich diese Bewegung der Angehörigen der Geiseln für sie ist, weil das in vielen Fällen auch, sage ich mal, keine linken AktivistInnen sind, die sowieso schon immer gegen die Regierung waren. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte einer Frau namens Einaf Sangauka. Ihr 24-jähriger Sohn Matan wurde am 7. Oktober entführt und wird immer noch als Geisel gehalten. Sie kommt aus Ofakim, der Stadt, die ich eben schon erwähnt habe. Sie ist eine alleinerziehende Mutter, die immer nach eigener Aussage für Likud, also für Netanyahus Partei, gestimmt hat. Und die jetzt zur Anführerin dieser Proteste geworden ist, weil sie sagt, die Regierung tut nicht genug, um die Geiseln frei zu bekommen, meinen Sohn frei zu bekommen und dient eigentlich nur ihren eigenen Interessen. Und dass so eine Figur, die wirklich normalerweise nicht in der Protestbewegung zu finden war, die sozusagen auch die Normalos unter den Israelis anspricht, jetzt zur Anführerin so einer Protestbewegung führt und sehr offen, sehr kritisch gegenüber der Regierung vorgeht, das ist schon eine Art von Bedrohung für die aktuelle Regierung. Und diese geht ja auch mit aller Härte gegen die Protestierenden vor, inklusive Angehörige der Geiseln, ehemalige Geiseln. Und die verweigern sich oft auch des Austausches mit diesen Angehörigen, wie gesagt, weil ich denke, sie wissen, dass darin einfach eine Gefahr für sie liegt, dass sie in der Breite der Gesellschaft sehr stark kritisiert werden.
Und auch eine Gefahr für die, ich sag mal, die Strategie, wir halten uns im Amt durch diese fortdauernden Kriegshandlungen, die man ja auch irgendwie beobachten konnte in den letzten Monaten. Ist das noch eine Strategie, die aufgehen kann für die israelische Regierung?
Ich kann leider nicht in die Köpfe der israelischen Regierung schauen, aber es ist zu befürchten, dass das zumindest ein Teil des Kalküls ist, weil diese Regierung, das muss man klar sagen, ein Interesse daran hat, diesen Krieg auch fortzuführen, sei es Netanyahu persönlich, der natürlich einer Strafverfolgung entgehen möchte und der damit rechnen muss, dass es nach Ende dieses Krieges Neuwahlen geben wird, wo er nicht mehr Premierminister sein wird, sei das die Vertreter in der Siedlerbewegung in seiner Regierung, allen voran natürlich der Finanzminister Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, die im Schatten dieses Krieges, als gäbe es diesen Krieg nicht, ihre expansionistischen Pläne im besetzten Westjordanland, das heißt der Ausbau der Siedlungen und auch die fortschreitende Annexion der besetzten Gebiete vorangetrieben haben. Dazu gibt es gerade einen Bericht von Menschenrechtsorganisationen in Israel und die haben absolut kein Interesse daran, dass der Krieg zu Ende kommt und es jetzt Neuwahlen gibt. Es gibt etliche Menschen, die sagen, Netanyahu wartet jetzt auch einfach ab bis zum November, bis zu den US-amerikanischen Wahlen und pokert darauf, dass Trump wiedergewählt wird und er dann auch eine freiere Hand hat in der Politik und er nicht mehr einer Kritik seitens der USA ausgesetzt ist, die ja, wenn auch vorsichtig, aber doch immer stärker in den letzten Wochen und Monaten vorgetragen wurde. Aber das ist alles eine Spekulation, aber natürlich doch auch eine plausible.
Jetzt waren Sie natürlich auch vor Ort, um Ihre eigenen Projekte voranzubringen. Wo haben Sie anknüpfen können? Was gibt es vielleicht auch Neues vom New Israel Fund? Wo können Sie im Moment helfen? Wo können Sie vielleicht noch besser jetzt anknüpfen inzwischen?
Also im Allgemeinen war es mir sehr wichtig, mir vor Ort ein Bild von der Lage zu machen und mit den Menschen zu sprechen, weil das natürlich keine Zoom-Konferenz der Welt ist, ersetzen kann, dass man die Projekte besucht und etwas über die Arbeit vor Ort aus erster Hand lernen kann. Generell ist das Gefühl, gerade bei vielen von unserer Partnerorganisationen, dass es jetzt wirklich drauf ankommt. Also mehrfach habe ich den Satz gehört, entweder es gelingt uns jetzt, das Steuer rumzureißen und jenen Kräften in der Regierung, jenen extremistischen Kräften, die den Konflikt befeuern, anstatt einen friedlichen Weg zu gehen, die Besiedlung des Westjordanlandes vorantreiben und sogar schon von der Besiedlung Gazas träumen. Entweder es gelingt uns jetzt, ihnen das Steuer zu entreißen und auf eine demokratische und friedliche Zukunft hinzuarbeiten, oder es gelingt uns nicht und dann wird Israel sehr bald, und zwar nicht in 15 Jahren, sondern eher in 3 Jahren, ein Ort sein, in dem wir nicht mehr leben können und leben wollen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr beängstigende Perspektive. Gleichzeitig liegt vieles von der Fokus unserer Arbeit, wird in den nächsten Wochen und Monaten darauf liegen, wie kann ein Weg zu dieser friedlichen Zukunft aussehen. Sei das auf der Ebene von der Entwicklung von konkreten Friedensplänen. Wir unterstützen die Organisation Mit Wem, ein Think Tank, der zum Beispiel einen handfesten 100-Tage-Plan für eine mögliche neue Regierung entwickelt hat. Welche Schritte wären jetzt notwendig, um auf diesen Friedensschluss zuzugehen, aber um auch die Siedlergewalt in den besetzten Gebieten beispielsweise zu adressieren oder die von mir genannte Expansions- und Annexionspolitik zurückzudrehen. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich schauen, wie wir gesellschaftliche Mehrheiten für dieses Thema schaffen, wie wir diejenigen unterstützen, die darauf hinarbeiten, dass die Menschen sich sicher fühlen, dass die Menschen einen palästinensischen Staat nicht als eine Bedrohung ansehen, sondern als Teil von einer langfristigeren und besseren Sicherheits- und Friedenslösung, als diese Regierung das aktuell anbietet. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist natürlich schon, dass einfach die Menschenrechtslage und Bürgerrechtslage in Israel und in den besetzten Gebieten absolut verheerend ist. Wir haben beispielsweise mit einem prominenten Anwalt der palästinensischen Bürgerrechtsorganisation Adala innerhalb Israels gesprochen, der berichtet hat von Fällen, wo palästinensische Bürger in Israel, Studierende für Äußerungen in sozialen Medien vor die Uni geladen wurden, teilweise ihre Studienplätze verloren haben, teilweise verhaftet wurden oder vor Gericht gestellt wurden. Also das sind Einschränkungen in der Meinungsfreiheit, die doch sehr bedrohlich sind und sehr zu denken geben. Das heißt, für uns ist klar, wir müssen sowohl den Menschen jetzt vor Ort helfen, diesen Bedrohungen zu begegnen, sei das mit Rechtshilfe, sei das mit darauf, dass wir mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen und gleichzeitig an einer demokratischen, friedlichen, sicheren Zukunft und Vision zu arbeiten, nicht nur eine Vision, sondern auch der Umsetzung. und zwar für Israelis, aber auch PalästinenserInnen und im Prinzip alle Menschen in der Region.
Es ist ja beruhigend zu hören, dass es zunehmend konkrete Pläne auch für einen positiven Ausweg aus der Situation gibt. Viele Gespräche, die wir ja auch hier im Podcast geführt haben in den letzten Monaten, waren da manchmal noch sehr ratlos. Aber blicken wir nochmal vielleicht auch in die andere Richtung. Es gibt ja in Israel auch durchaus Befürchtungen einer militärischen Eskalation, einer zweiten Front, einer wirklichen auch militärischen Drucksituation. Wie haben Sie das erlebt vor Ort, die Sorgen der Menschen?
Wie Sie sagen, ist die Angst vor einer regionalen Eskalation, insbesondere auch vor einem Krieg mit dem Libanon bzw. mit der Hisbollah im Norden Israels, sehr groß. Es gibt seit Oktober immer wieder oder fast täglich Angriffe der Hisbollah mit Raketen und Drohnen auf Israel, und es gibt auch israelische Militärschläge auf den Libanon. Das heißt, es ist die ganze Zeit schon ein Bedrohungsszenario, aber die Angst ist, dass es immer noch weiter eskalieren könnte zu einem vollen Krieg und dass Israel eben dem nicht gewachsen werde, weil die Hisbollah auch über ein Vielfaches der Personenstärke und der Raketenarsenale verfügt, wenn man das mit der Hamas vergleicht, und das gerade auch in dieser Situation, wo die Menschen erschöpft sind, wo das Land erschöpft ist, wo das Land gespalten ist, man einem solchen Krieg eben nicht gewachsen werde, wäre, und dass die Hisbollah in kürzester Zeit etwa die kritische Infrastruktur des Landes lahmlegen könnte. Wir sprechen ja heute am 19. Juli. In der letzten Nacht ist eine Drohne aus dem Jemen von der Houthi-Miliz im Norden Israels in Tel Aviv eingeschlagen, hat dort einen 50-jährigen Mann getötet. Das heißt, dass der Krieg auch im Zentrum des Landes doch sehr präsent ist. Manche Kommentatoren sagen, dass damit schon diese neue Phase des Krieges und einer potenziellen regionalen Eskalation erreicht ist. Ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist, aber ich muss sagen, dass ich doch sehr viele Stimmen wahrgenommen habe, die gesagt haben, dieser Krieg wird unausweichlicherweise kommen oder ist zumindest sehr wahrscheinlich, auch wenn eigentlich weder die israelische noch die libanesische Seite ein Interesse daran haben können, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Aber das heißt leider nicht, dass er nicht eintreten wird.
Eine Versicherung gegen eine solche Eskalation war ja auch die ungebrochene, massive internationale Solidarität, die Israel erfahren hat nach dem 7. Oktober. Diese, um es vorsichtig zu sagen, bröckelt an vielen Stellen bis hin zu auch diplomatischen Angriffen. Wir haben auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, über gerichtliche Verfahren und so weiter. Was macht das mit den Menschen in Israel selber, dass sie also spüren, die Unterstützung, viele differenzieren da ja auch sehr sauber zwischen der Unterstützung für das israelische Volk und für den Kurs der israelischen Regierung, aber die Unterstützung ist so nicht mehr da, andere wenden sich auch wieder ihren eigenen Problemen zu, also das Deutliche an der Seite Israels stehen, der USA ist ja nun auch da nicht mehr so ganz auf der Tagesordnung. Was macht das mit den Menschen vor Ort?
Man muss hier, glaube ich, zwischen der staatlichen und der nichtstaatlichen Ebene unterscheiden. Tatsächlich ist es so, dass vielen Menschen in Israel sehr bewusst ist, gerade auch nach den Angriffen aus dem Iran am 13. April, dass die internationale Unterstützung, die Unterstützung von anderen Staaten, unabdingbar ist für die israelische Sicherheit, denn sonst wäre es auch ja gar nicht gelungen, die Angriffe in diesem Umfang abzuwehren. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, 63% der Israelis laut einer aktuellen Umfrage des Israeli Democracy Institute halten internationale Unterstützung für die Sicherheit Israels für unabdingbar. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite würde ich tatsächlich in Frage stellen, ob von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen der Unterschied gemacht wird, also ich meine ausländischen AkteurInnen, zwischen israelischer Regierung und israelischer Zivilgesellschaft. Tatsächlich ist das etwas, was viele AktivistInnen im Land und Organisationen im Land auch beklagen. Sie fühlen sich isoliert, sie fühlen sich alleingelassen. Mehrere Personen haben mir gegenüber beschrieben, dass sie in internationalen Koalitionen oder Dachorganisationen, sei das im Bereich von Jugendbewegungen oder in der Frauenrechtsarbeit, nicht mehr gehört werden, dass es teilweise gibt, Versuche gibt, sie auszuschließen, weil sie israelische Organisationen sind und da eben diese Gleichsetzung stattfindet mit der israelischen Politik und der israelischen Regierung. Dabei sind es ja gerade diese Kräfte, die der Regierung extrem kritisch gegenüberstehen, die auch in nicht geringer Zahl eben ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln und einen Waffenstillstand fordern und die auch intern innerhalb der israelischen Gesellschaft extrem unter Druck stehen. Es gab gerade letzte Woche erst eine Ausstellung in Jerusalem, die das Thema Kinder in Kriegszeiten hatte. Das wurde von der Organisation Parents Against Child Detention organisiert und wo es um Kunstwerke ging. Eins hieß zum Beispiel, es gibt auch in Khan Yunis im Gazastreifen Kinder. Und das ist eine Ausstellung, die erst von rechtsextremen Aktivisten gewalttätig angegriffen wurde, sowohl die Kunstwerke als auch Personen vor Ort. Und dann hat die israelische Polizei die Ausstellung aufgelöst mit Verweis darauf, dass dies den öffentlichen Frieden in Gefahr bringen würde. Ja, also das sind diese Art von Kräfte, die innerhalb des Landes sowohl von staatlichen als auch nichtstaatlichen AkteurInnen angegriffen würden und sich zunehmend auf der internationalen Bühne isoliert fühlen, alleingelassen fühlen. Und das zeigt eben, wie wichtig es ist, gerade in dieser Zeit zu differenzieren, diejenigen Kräfte zu unterstützen, die sich für Demokratie, für Gleichberechtigung, für Frieden, für Menschenrechte einsetzen. Das klingt jetzt so einfach, aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, den Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleingelassen werden und auch zu überlegen, wo man sie praktisch unterstützen kann. Ich meine, wir erleben das auch hier in der Arbeit. Wenn ich hier in sozialen Medien gerade etwas poste, beispielsweise darüber, dass wir ein Projekt unterstützen, das Holocaust-Überlebenden psychosoziale Hilfsangebote, insbesondere seit dem 7. Oktober zur Verfügung stellt, ein Projekt der Organisation Amcha oder ein jüdisch-arabisches Hilfszentrum im Süden Israels, wo alle Überlebende des Terrors, egal ob sie jüdische oder arabische Israelis sind, Unterstützung erhalten. Wenn ich darüber poste, dann kommen sofort Reaktionen in Richtung von, ich würde ein Zitat Genozid gegen die Palästinenser in Gaza unterstützen, ich würde das militärische Vorgehen Israels rechtfertigen und so weiter und so fort. Und so schwierig wie das ist, hilft da, glaube ich, nur ruhig zu erklären, dass es eben und vor allen Dingen zu zeigen in der Arbeit, nicht nur zu reden, sondern zu zeigen in der Arbeit, dass es möglich ist, diese beiden Dinge zu tun, dass es möglich ist, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen und Binnenevakuierte in Israel zu unterstützen und gleichzeitig auch über die humanitäre Lage in Gaza zu sprechen und die ZivilistInnen dort zu unterstützen und einen Waffenstillstand einzufordern, damit Menschen auf beiden Seiten eine bessere Zukunft haben können. Das ist nicht einfach, aber diese Gleichzeitigkeit braucht es eben. Und ich finde es sehr schade, wenn gerade auch Menschenrechtsorganisationen oder internationale Dachorganisationen nicht fähig sind, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten.
Und Sie haben auch eine Möglichkeit geschaffen für Menschen, die ganz gezielt die israelische Zivilgesellschaft unterstützen wollen. Erzählen Sie uns, was es mit www.netzwerkisrael.de auf sich hat. Sie haben es vor kurzem in den sozialen Netzwerken sehr erfreut vorgestellt. Ein direkter Weg, die Zivilgesellschaft zu unterstützen.
Ja, genau. Also die Idee dazu ist Anfang diesen Jahres entstanden, aus dem Impuls heraus, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne eine zivilgesellschaftliche Perspektive ermöglichen und wir möchten diejenigen Organisationen in Israel unterstützen, die nach dem 7. Oktober Terrorüberlebenden helfen, die sich für jüdisch-arabische Zusammenarbeit einsetzen, die Binnenevakuierte unterstützen und die Holocaust-Überlebende unterstützen. Und wir haben gesagt, es gibt in Deutschland noch nicht so eine Plattform. Wir wollen eine möglichst breite zivilgesellschaftliche Plattform darstellen. Das heißt, Vereine, Gewerkschaften, andere Organisationen können sich sehr gerne dieser Sache anschließen, wenn sie sagen, ja, das ist etwas, was sie unterstützen wollen. Und zwar auf der Ebene wirklich von Zivilgesellschaft zu Zivilgesellschaft, von Mensch zu Mensch. Und das Wichtige dabei ist, dass es sowohl um ein Zeichen der Solidarität geht, und zwar nicht auf der Ebene von Staat zu Staat, sondern wie gesagt Mensch zu Mensch, als auch um die praktische Unterstützung. Das heißt, wir sammeln aktuell Spenden für ausgewählte Projekte. Wir möchten auch in der Perspektive freiwilligen Besucher ermöglichen. Das ist derzeit leider nicht möglich aufgrund der Ausreisewarnungen vom Auswärtigen Amt. Aber wir haben natürlich unter unseren Trägerorganisationen, das ist ein Projekt, was von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gefördert wird und was auch unterstützt wird von dem Deutsch-Israelischen Zukunftsforum, Aktion Sühnezeichen, Amcha Deutschland und der Alfred Landecker Stiftung und eben New Israel Fund Deutschland. Sie sehen, da sind Organisationen, die sehr langstehende Beziehungen mit der israelischen Zivilgesellschaft haben und die in dieser Situation eben einen Beitrag leisten können wollen. Und ich kann das nur noch mal wiederholen, schließen Sie sich dem sehr, sehr gerne an, wenn Sie diese Art der Arbeit auch in Ihrer, wie ich beschrieben habe, Differenziertheit unterstützen wollen.
Das wollen wir gerne unterstützen, indem wir in der Podcast-Beschreibung nochmal den Link platzieren. Frau Säure, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.